Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
Und mein Name ist Daniel.
Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Immer abwechselnd, das heißt, der eine weiß nie, was der andere ihm erzählen wird. Ja, und Daniel, wir sind jetzt bei Folge 283 angekommen, richtig? Ja,
richtig.
Auch eine ganz anständige Zahl, würde ich sagen, nicht?
Enorm, würde ich sagen.
Enorm. Sehr gut. Ja, Folge 283, das heißt, letzte Woche war Folge 282. Erinnerst du dich noch, über was wir da gesprochen haben?
Ja, ich erinnere mich noch sehr gut, weil wir waren mal wieder bei den Merowingern.
Sehr gut. Kannst du mir bitte alle Namen nennen, die vorgekommen sind?
Ja, das ist überhaupt kein Problem. Die kann ich natürlich alle nennen. Und zwar am wichtigsten oder die wichtigsten Personen, Frauen, die vorkamen, waren Fredegund und Brunhilde.
Sehr gut. Gut gemerkt.
Aber es gibt natürlich noch viel mehr Leute, die wichtig waren für diese Geschichte. Und zwar unter anderem waren das Kilperich, Clothar, Geiswinter, Sigibert, Athanagild und Kildebert.
Hast du jetzt aus deinem Tweet abgelesen, oder? Gib's zu. Sehr gut. Ja, ein bisschen Feedback kriegt er auch dazu.
Ja.
Namen, ja, das Übliche zu den Namen, schwer zu merken und so weiter. Ich meine, man muss natürlich auch sagen, ich habe im Zuge dieser Folge habe ich ungefähr 50 Jahre zusammengefasst, ja, dass da unterschiedliche Namen von Herrscherinnen und Herrschern kommen. Ist eh klar. Aber ja, natürlich, diese Namen sind natürlich für uns heutzutage immer ein bisschen schwieriger zu merken, als sie damals waren. Ich habe nicht einmal solche wie Teuderich und Teudebert genannt. Ja. Mhm. Brüder, die Teuderich und Teudebert heißen. Ich meine, wer nennt seine Kinder so? Obwohl, interessant, weil jemand hat auf Twitter gefragt, was eigentlich dieses Bert bedeutet. Ja. Weil es ja Kildebert gegeben hat und so weiter. Aber eben auch Kilperich. Mit dem Rich am Ende. Das Rich am Ende bedeutet so viel wie Herrscher. Bei Richer zum Beispiel. Mein Name bedeutet auch der harte Herrscher oder sowas in Richtung.
Na, okay. Mhm.
Ja. Und das Bert bedeutet strahlend und so weiter. Das heißt, der Teudebert und der Teuderich waren halt der herrschende und der strahlende Teude. Was auch immer Teude heißt.
Ja. Aber das ist spannend, weil man merkt natürlich, dass man einfach auch weiter weg ist und weniger verbindet auch mit den Reichen und auch mit den Namen. Und daher ist es auch ein bisschen schwieriger, sich quasi auch vorzustellen.
Ja. Aber zum Beispiel diese Namen, die Teile davon kennen wir heute. Mhm. Also eben Richard zum Beispiel oder jeder Name, der auf Bert endet, ist selbe Wurzel. Ja. Mhm. Also Herbert zum Beispiel. Ja. Könnte eigentlich auch von damals sein. Aber was Leute auch noch angemerkt haben, ich habe diese ganze Posse, habe ich schon mal erwähnt in einer Folge, und zwar in der Folge über die Leibeigenschaft. Das ist eine sehr frühe gewesen. Mhm. Und da habe ich ja Geschichte erzählt von Rauching, der so ein Lehnsherr war von einem dieser Könige damals während der Merowingerzeit und der nämlich bei Gregor von Tours auch vorkommt. Und ich glaube, im Zuge dessen habe ich auch ein paar dieser Namen schon erwähnt und habe wahrscheinlich auch, glaube ich, auch gesagt, dass ich mal was drüber machen werde. Und natürlich in der ersten Folge, die wir gemacht haben, wo es um diesen, ich habe das nämlich aus der letzten Folge rausgeschnitten, die Referenzen zu dieser Folge, weil es dann zu viel gewesen wäre. Aber wir haben ja schon mal was gemacht, das in einer ähnlichen Zeit gespielt hat. Ja. Und ich glaube, da habe ich schon darauf hingewiesen, dass ich mal was zu den Merowingern machen werde. Und es hat dann 5 Jahre gedauert, 5,5. Und da waren wir dann also mit den Merowingern.
Sehr schön. Ja, mal wieder gut, also ein bisschen, wie soll man sagen, mal alles gefordert zu werden, also im Sinne von mal nicht so das Übliche im 19. Jahrhundert erzählt zu bekommen, sondern einfach mal so.
Na, freut mich, dass dir das gefallen hat. Ich gehe jetzt davon aus, dass du mit der heutigen Folge wieder ins 19. Jahrhundert zurückkehrst, wie du es schon angedroht hast, oder?
Ich habe es tatsächlich schon angekündigt auf Twitter und ich werde es auch wirklich machen. Wir springen diese Woche wieder ins 19. Jahrhundert.
Sehr gut. Sollen wir das gleich machen oder hast du noch Feedback?
Nee, von mir aus können wir gleich einsteigen in die Geschichte.
Dann erzähl mir bitte eine Geschichte, Daniel. Ich freue mich schon.
Sehr gut. Also wir springen wieder in gewohnte Gefilde und zwar ins 19. Jahrhundert und wir sprechen über eine Frau, die um 1850 wahrscheinlich eine der bekanntesten Frauen überhaupt war.
Auf der Welt.
Auf der Welt, genau. Eine Frau, die du mit Sicherheit auch kennst, die heutzutage vor allem mit einem Skandal verbunden wird und die damals wie heute sehr stark polarisiert hat.
Okay.
Wir schauen uns auch diesen Skandal an. Wir schauen uns aber vor allen Dingen auch so insgesamt ihre Biografie an, weil die wahnsinnig spannend ist. Und du willst natürlich zu Recht wissen, um wen es geht.
Ja, schon.
Und zwar sprechen wir heute über das turbulente Leben von Elizabeth Rosanna Gilbert.
Aha.
Sie ist 1821 in Irland geboren. Und sagt dir der Name schon was?
Nein.
Elizabeth Rosanna Gilbert. Ich gebe zu, das überrascht mich nicht, dass du den Namen nicht kennst, weil sie ist unter einem anderen Namen bekannt geworden.
Ja.
Und kannst du dir oder hast du eine Idee, wen ich meine?
Nein.
Sehr gut. Den Namen
du hast mir noch nicht viel Anhaltspunkte gegeben, außer Irland und 19. Jahrhundert.
Den Namen werde ich dir dann später verraten. Fangen wir mal beim Anfang an. Kurz nach ihrer Geburt, sie ist ja 1821 in Irland geboren, schließt sich ihr Vater der britischen Kolonialarmee in Indien an. Also die arbeiten dafür die East India Company. Die Familie macht sich deshalb 1823 auf den Weg nach Kalkutta. Die Überfahrt dauert 4 Monate und dort angekommen stirbt der Vater. Er erkrankt an Cholera und verstirbt. Die Mutter, also sie wird übrigens dann nicht Elizabeth, sondern Eliza genannt. Mhm. Elizas Mutter ist jetzt gerade mal 17 Jahre alt, steht mit ihrer 2-jährigen Tochter in Kalkutta und es fehlt ihr das Geld für die Rückreise. Daher bleibt sie erstmal in Indien und sie heiratet dann nach kurzer Zeit wieder einen Offizier und also wieder einen britischen Offizier. Und Eliza wird jetzt mit 5 Jahren zurück nach Europa geschickt für ihre Ausbildung. Also ihre Mutter und der Stiefvater bleiben in Indien. Und sie kommt jetzt wieder zurück nach Europa und lebt jetzt bei unterschiedlichen Familien, die in irgendeiner Form immer mit ihrer Familie verbunden ist. Also sie lebt dann erst in Schottland und dann in Bath, das ist im Südwesten Englands. Da geht sie in ein sehr vornehmes Internat, wo sie unter anderem Französisch und Latein lernt. Und sie sagt selber später, dass sie dort zur Salondame erzogen wurde. Mhm. Als sie dann 16 war, beschließen ihre Eltern, dass sie heiraten sollte und sie präsentieren ihr auch gleich den Mann dazu, ein 64-jähriger Witwer und Vorgesetzter ihres Stiefvaters in Indien. Und Eliza protestiert und will das nicht machen, sucht einen Ausweg und dieser Ausweg, der läuft ihr zufällig über den Weg. Der Ausweg ist nämlich der 29-jährige Leutnant Thomas James, der gerade auf dem Weg von Indien nach Irland war, zu seiner Familie und um sich dort zu erholen. Und er lernt auf dem Weg von Indien nach Europa lernt er Elizas Mutter kennen auf dem Schiff und so kommt der Kontakt mit Eliza zustande und jetzt beginnt sie langsam mit den strengen puritanischen Konventionen zu brechen, also zumindest ziemlich stark zu brechen in dem Fall, nämlich der Thomas James bietet ihr an, sie zu entführen und zu heiraten. Und sie nimmt das Angebot gerne an, brennt mit ihm durch. Und für ihre Mutter natürlich eine Katastrophe, die jetzt weniger die Tochter im Blick hat, sondern ihre eigene gesellschaftliche Stellung, die sie jetzt in Gefahr sieht. Die beiden heiraten jetzt auch 1837 und wohnen erstmal bei ihm in Irland. Und das geht aber Eliza auch schon nach kurzer Zeit auf die Nerven. Und er muss aber eh bald zurück nach Indien und sie fahren also dann wieder monatelang zurück mit dem Schiff nach Kalkutta. Und da fängt es schon an, dass sie beschreibt ihren Mann da als sehr tyrannisch. Später soll er ihr dann auch körperliche Gewalt angetan haben. So dass sie ihn dann schon kurz nach der Ankunft in Indien 1839 wieder verlässt. Mhm. Wo geht sie hin? Zunächst mal zu ihrer Mutter und ihrem Stiefvater. Und die sagen dann zu ihr, du kannst unmöglich bei uns bleiben. Wir machen es anders. Und zwar, du gehst zurück nach England. Wir behaupten, dass du aus gesundheitlichen Gründen nicht in Indien bleiben kannst. Mhm. Der Ehemann hat sich dann noch bereit erklärt, ihr monatlich Geld zu schicken. Und so ist es jetzt zunächst mal eigentlich ganz, für alle Seiten ganz gut gelöst, die Sache. Allerdings ist es jetzt so, während der Überfahrt nach England lernt sie einen jungen Mann kennen auf dem Schiff, den George Lennox. Und sie fängt ein Verhältnis mit ihm an. Und das Problem ist, dass sie dieses Verhältnis nicht mal irgendwie verheimlichen oder so, sondern dass sie wirklich relativ offen auftreten. Die mieten sich dann zum Beispiel auch nach der Rückkehr gemeinsam in einem Hotel ein und so. Mhm. Und ihr Ehemann bekommt es mit in Indien, stellt die Zahlungen ein und reicht die Scheidung ein. Und jetzt wird es Zeit, dass wir einen kurzen Exkurs zur Geschichte der Ehe machen. Du bist ja nicht verheiratet, Richard, soweit ich weiß. Mhm. Ist das eine Information, die wir preisgeben dürfen in diesem Podcast?
Ja, ja.
Okay. Aber angenommen, also du würdest heiraten wollen, dann müsste dich dein Weg wohin führen?
Zum Standesamt.
Richtig, zum Standesamt. Du kannst zwar auch kirchlich heiraten, aber so als Folge der Französischen Revolution ist die Heirat eben inzwischen ein ziviler Vertrag und nicht nur ein kirchlicher. Diesen zivilen Vertrag, da kannst du eben auch dich scheiden lassen und wieder heiraten. Anders ist es ja bei kirchlichen Hochzeiten, da ist es deutlich komplizierter.
Ja.
in England zu dieser Zeit, wir sind ja eigentlich in einer Zeit, wo in Europa die Sache schon auch zivil geregelt ist. In England ist es aber noch anders. In England ist das Ganze noch eine kirchliche Angelegenheit.
Ja.
Und die beiden waren in der anglikanischen Kirche und die hat tatsächlich Scheidung bei Ehebruch ermöglicht. Allerdings nur, und diese Option hat Heinrich VIII. Eingeführt, wenn man einen Parlamentsbeschluss bekommen hat. Und das war extrem selten. Aber es gab eine andere Form der Trennung, die von der Kirche zugestanden wurde, und zwar die sogenannte Trennung von Tisch und Bett. Die Eheleute haben dann getrennt gelebt. Wenn sie das dauerhaft gemacht haben, konnten sie sich auch scheiden lassen, aber sie durften nicht neu heiraten, außer nach einem Todesfall. Weil laut Kirchenrecht ist die Ehe ein Sakrament und deshalb unauflöslich. Aber eben, du kannst die Trennung von Tisch und Bett durch die Kirche anerkennen lassen.
Ja, ich meine, das ist wie wenn du mal getauft bist und aus der Kirche austrittst, dann bleibst du trotzdem getauft.
Genau, ja.
Du bist für immer in der Kirche.
Genau, du kannst den Verein so nicht mehr verlassen. Du kannst austreten, aber du bist trotzdem Teil des Vereins.
Ja, ja.
Als Tipp für alle, die ein zweites Mal kirchlich heiraten wollen, es gibt Möglichkeiten, die auch öfters angewendet werden. Und zwar, du kannst ein sogenanntes Ehenichtigkeitsverfahren anstrengen. Und es passiert gar nicht so selten. Also ich habe gelesen, dass es im Jahr um die 70.000 Mal angestrengt wird, so ein Verfahren. Und am bekanntesten ist wahrscheinlich die sogenannte Auflösung der Ehe bei Nichtvollzug. Also der Ehevollzug ist ja der erste Geschlechtsverkehr nach der Trauung. Das ist deshalb auch häufig gerade bei Königen oder so ja unter Beobachtung passiert, eben, dass man eben diesen Ehevollzug auch dokumentiert hat.
Ja.
Mhm. Genau, also das funktioniert. Es gibt auch Annullierungsverfahren. Also es gibt schon quasi Möglichkeiten, auch ein zweites Mal kirchlich zu heiraten. Bei Eliza war das anders. Bei denen läuft es jetzt wirklich auf eine Trennung von Tisch und Bett raus. Sie bekommt kein Geld mehr von ihrem Mann, kann auch nicht neu heiraten und sie kann auch nicht zu ihrer Familie zurück. Und was macht sie jetzt? Sie erfindet sich komplett neu. Sie schreibt in ihrer Biografie, dass sie keinen Weg mehr gesehen hat, außer das abenteuerliche Leben einer Künstlerin. Sie ist jetzt erst 22 Jahre alt und der Name Elizabeth Rosanna Gilbert wird erst wieder auf ihrem Grabstein stehen. In der Zwischenzeit war sie Maria de los Dolores Porris y Montes, eine spanische Adlige aus Sevilla, die ab 1843 als Lola Montes auf diversen Bühnen zu sehen war.
Ah.
Und unter dem Namen kennst du sie wahrscheinlich auch.
Ja, ja, es ist interessant, weil ich glaube, ich habe in den letzten Wochen oder Monaten sicher 3-4 Mal den Hinweis gekriegt von Leuten, dass sie was über Lola Montes machen sollte.
Und ich glaube, ich weiß auch warum.
Okay.
Wenn diese Folge rauskommt, also am 24. Februar, dann ist es genau eine Woche her, dass sie vor 200 Jahren geboren wurde.
Ah, okay.
Und du kannst dir vorstellen, ich habe diese Folge vorbereitet und habe sie schon seit Monaten geplant und habe überhaupt nicht aufs Datum geachtet und sehe plötzlich so, 200. Geburtstag, hier Medienbericht, da Medienbericht, hier Medienbericht. Und ich bin schon ziemlich nervös geworden, weil ich mir dachte, nee, wir machen ja eigentlich gar keine aktuellen Bezüge. Ich will denen gar nicht machen, den aktuellen Bezug. Aber ja.
Naja, jetzt sind wir eine Woche später dran.
Genau.
Schaut so aus, als hätten wir das gesehen, und dann schnell die Folge gemacht.
Genau.
Weil wir relevant bleiben wollen.
Genau.
Verstehst?
Oh Mann, na gut. Was verbindest du mit Lola Montes, Richard?
Also ich weiß so gut wie nichts. Also ich kenne den Namen, ja. Und die Kurzzusammenfassungen, aber also die ich in den Mails gekriegt habe, aber ansonsten nicht wahnsinnig viel. Deswegen freue ich mich drauf, dass du das hier jetzt ausbreitest.
Also sehr bekannt oder am bekanntesten ist ihre Zeit in München, die sehr prägend war. Das ist auch so die skandalträchtigste Zeit. Die werden wir uns auch genauer anschauen. Aber sie erfindet sich nachher nochmal neu und feiert auch in den USA und Australien große Erfolge. Und das ist auch sehr spannend. Ihre Vorgeschichte kennen wir jetzt schon, wie sie zur Lola Montes wurde und warum sie zur Lola Montes wurde. Und man muss sagen, diese Wahl als spanische Tänzerin sich auszugeben, war sehr gut gewählt. Also sie hatte eben dadurch was Exotisches und für das viktorianische Publikum war das natürlich skandalös, so wie sie aufgetreten ist. Mhm. Und das bringt ihr von Anfang an eben sehr viel Aufmerksamkeit. Sie war allerdings schon zu alt für eine klassische Ballettkarriere und daher hat sie sich mit spanischen Tänzen beschäftigt und hat dann auch Unterricht genommen bei einem Tanzmeister, ist dann auch nach Spanien gereist, um die Sprache zu lernen. Und sie zieht es dann auch wirklich durch. Also das wird mehr als nur eine Rolle, die sie da spielt, sondern sie lebt dann auch die Lola Montes. Ihren Namen verwendet sie dann wirklich nicht mehr, bis eben dann auf ihrem Grabstein steht dann wieder Elizabeth. Aber ansonsten eben lebt sie jetzt die Lola Montes.
Mhm.
Sie gibt sich aus als spanische Adlige, die aus Spanien geflüchtet ist, weil ihr Mann als Putschist erschossen wurde und sie eben aus Spanien flüchten musste. Ihr erster Auftritt war 1843 in London, und zwar typisch für den Star-Kult, der sie dann jetzt auch begleiten wird, ist, dass es jetzt immer weniger um die Performance geht, sondern eigentlich mehr um sie als Person. Mhm. Und das muss man sich so vorstellen, diese Tanzperformance, die sie da in den Theatern macht. Es wurden immer Stücke aufgeführt, und sie hat dann so kurze Tanzeinlagen dazwischen gemacht, also zwischen den Akten oder zwischen den Stücken. Es waren dann zum Beispiel eine Oper, und da war dann eben ab und zu mal so zur Auflockerung eine Tanzeinlage dabei. Und die hat dann sie gemacht. Und sie polarisiert also von Anfang an. Es gibt Begeisterungsstürme auf der einen Seite, aber eben auch harte Kritik. Und das schon ab ihrem ersten Auftritt. Es gibt dann auch in London nach diesem ersten Auftritt auch schon Leute, die sagen, sie fühlen sich davon verarscht, dass da jemand auf der Bühne steht, die offensichtlich keine Spanierin ist und sich aber als Spanierin ausgibt. Es gibt dann auch eine Zeitung, die Morning Post, die sie dann auch als Miss James entlarvt und sagt, es handelt sich hier nicht um Lola Montez, sondern um die Frau James. Sie versucht dann auch dagegen vorzugehen, beschließt dann aber ihre Karriere auf dem Kontinent fortzuführen, wo man sie einfach weniger kannte und wo sie mit dieser Rolle auch besser durchkam. Es gibt ein paar Stereotype, die mit ihr verbunden werden, mit denen sie auch spielt und die vielleicht auch ein bisschen überraschend sind, nämlich Gewaltbereitschaft und Wut auf der einen Seite. Also sie war bekannt für Ohrfeigen, die sie verteilt hat, wenn sich ihr jemand in den Weg gestellt hat. Mhm. Eines ihrer Markenzeichen war auch die Reitgerte. Also einfach auch dieses sich nicht scheuen davor, jemandem einfach eins drüber zu ziehen oder so. Das ist so ein bisschen ihr Markenzeichen geworden, und sich auch sehr schnell aufzuregen und dann auch eben davon Gebrauch zu machen.
Klingt unsympathisch.
Also klingt unsympathisch einerseits, aber andererseits kann man sagen, sie war einfach wehrhaft. Also sie war eine Frau in der Gesellschaft, in der sie sich quasi als Tänzerin verdient hat und hat sicher da eben auch einiges aushalten müssen. Insofern war das sozusagen eben auch ihr Weg, sich als selbstbewusste Frau dagegen zu wehren. Sie hat auch sehr viel geraucht in der Öffentlichkeit. Das ist auch was so ihr als unanständig ausgelegt wurde. Und sie hat sich immer mit großen Hunden umgeben. Also es waren immer Hunde an ihrer Seite. Und es gibt wahnsinnig viel Bücher, Filme und Geschichten über sie. Und ich stütze mich vor allem auf eine neuere Biografie, die da heißt: Ich habe dem starken Geschlecht überall den Fehdehandschuh hingeworfen, von Marita Kraus. Das Besondere an dem Buch ist, dass sie erstmals Zugriff hatte auf die Tagebücher von Ludwig I. Wir werden gleich noch dazu kommen, warum Ludwig I. so wichtig ist in dieser Biografie. Aber sie hat eben die Tagebücher von ihm mit auswerten können für die Biografie. Und das macht sie eben sehr spannend, weil die nochmal einen anderen Einblick geben in diese Beziehung, die dann haben. Mhm. Das Problem, das wir im Rückblick haben, und das kam jetzt gerade auch schon so ein bisschen raus, wenn wir über die Stereotype und ihre Markenzeichen reden. Das Problem ist, dass es viele Geschichten gibt, die über sie erzählt werden. Zeitgenössisch beginnt es schon in ganz vielen Zeitungsmeldungen, und dass sofort auch so eine Legendenbildung eingesetzt hat um sie. Und das Interessante ist, dass sie das auch für sich genutzt hat und selbst zum Beispiel auch mehrere Varianten ihrer gefälschten Biografie erzählt hat. Und es ist wahnsinnig schwer, da Geschichten von Geschichte zu unterscheiden.
Ja.
Und es gibt super viele Geschichten von ihr, wo sie Leuten Ohrfeigen gibt oder ihnen mit der Reitgerte eins überzieht. Mhm. Und ob wahr oder nicht, also die bringen ihr zumindest viel Aufmerksamkeit, und das nutzt sie auch. Sie schreibt nämlich dazu selber in ihrer Biografie: Gerade durch diese Lügen kam ich in aller Munde. Und da man auf die Moralität einer Künstlerin ein nicht so großes Gewicht legt, so gewährten mir diese Lügen allerdings oft mehr Vor- als Nachteil. Und das finde ich fast ganz gut zusammen. Also sie nutzt eben auch genau diese Aufmerksamkeit, die sie bekommt, auch wenn sie weiß, dass da ganz viel auch Quatsch über sie dann kursiert. Also sie geht dann eben von London nach auf den Kontinent und zieht dann hier ein bisschen durch die Gegend. Also sie kommt dann nach Dresden, nach Berlin, nach Warschau und dann nach Paris. Und überall ist es dann auch so, dass sie große Auftritte bekommt. Ihre tänzerische Leistung wird meistens kritisiert, aber trotzdem eben sehr viel Aufmerksamkeit auch für ihre Arbeit bekommt. Der künstlerische Durchbruch allerdings, der gelingt ihr nicht wirklich. Und in Paris stirbt dann der Mann, mit dem sie dort inzwischen gelebt hat, bei einem Duell. Und sie plant dann, nach Wien zu gehen und macht auf dem Weg dorthin Halt in München. Aber nicht irgendwo, und das ist jetzt auch typisch für sie, sondern sie quartiert sich im Bayerischen Hof ein, eines der besten Hotels der Stadt.
Oh ja.
Und sie will im Münchner Hoftheater auftreten. Und um das jetzt nochmal vorwegzunehmen, sie bleibt 16 Monate in München. Sie kommt im Oktober 1846 an, und ich verrate nicht so viel, wenn ich sage, das werden sehr aufregende Monate. Und am Ende dieser Monate wird Ludwig I. nicht mehr regieren.
Oh, okay.
Weil erstmal muss sie ja Ludwig I. auch kennenlernen. Das macht sie recht bald, weil sie will ja im Theater auftreten. Also sie will im Münchner Hoftheater auftreten. Und der Intendant ist sich nicht sicher, also der will eigentlich, der lehnt erstmal ihr Ansuchen ab und sie sagt dann, sie fordert dann eine Audienz beim König ein. Und die passiert auch, also sie kommt dann zum König, tritt vor den König und fragt eben, dass sie gerne auftreten wollen würde. Und der König notiert in sein Tagebuch, Lola Montez hat Eindruck auf mich gemacht. Und sie hat nicht nur einen Eindruck auf ihn gemacht, sondern die beiden beginnen jetzt tatsächlich auch ein Verhältnis. Sie tritt auch auf am Hoftheater, aber sie tritt dann relativ schnell nicht mehr auf, weil sie eben dann zur Geliebten des Königs wird. Ludwig I. ist übrigens der König, der so als der Kunstkönig gilt. Also der hat in München ganz viel bauen lassen, weil München war ja zu dem Zeitpunkt eigentlich noch im Vergleich jetzt zu London oder Paris ja so ein Dorf.
Ja.
Und er hat dann Museen bauen lassen. Die Bavaria geht zum Beispiel auf ihn zurück und auch die Ruhmeshalle. Die beiden treffen sich jetzt regelmäßig. Der 60-jährige König Ludwig verliebt sich in die 25-jährige Lola Montez und die sprechen übrigens meistens Spanisch miteinander. Und was interessant ist, dass er wahrscheinlich besser Spanisch konnte als sie.
Und ihm fällt es nicht auf, dass sie...
Nee, das ist nie Thema zwischen den beiden, dass sie vielleicht gar nicht Lola Montez aus Spanien ist.
Naja, er denkt halt wahrscheinlich er hat so einen ganz eigenen Dialekt oder Akzent.
Genau. Er schreibt jetzt auch ständig Gedichte und die machen auch aus ihrer Beziehung kein besonders großes Geheimnis. Und um die Zeit, um die es jetzt geht, mal politisch mal ein bisschen besser einordnen zu können, wollte ich die mal ganz kurz skizzieren, weil das wichtig wird für das, was jetzt gleich kommt. Wir sind in der Zeit des Vormärz. Also nach dem Wiener Kongress 1815 beginnt die sogenannte Restauration. Das heißt, es sollte die alte Ordnung wiederhergestellt werden. Und in manchen Staaten hat man das ja mit einer sehr repressiven Politik gemacht, in Österreich zum Beispiel unter Fürst Metternich. Aber vor allem so eine Idee war schon in der Welt und die ließ sich auch nicht mehr einfangen. Und die folgende Zeit hat genau diese Idee, die folgende Zeit maßgeblich geprägt und das war unter anderem der Nationalismus. Und das Ganze mündet dann in der Märzrevolution von 1848-49 und die Revolution richtet sich eben genau gegen die Restauration und die Herrscherhäuser mit dem Ziel, einen Nationalstaat zu schaffen. Und genau in dieser Vorphase, also 2 Jahre vorher, in dieser Phase jetzt landet sie in München. Und eine Gruppe, die sehr wichtig war, um diese Ideen der, ja, diese Freiheits- und Einheitsbewegung zu verbreiten, waren die Studenten in den Burschenschaften. Und die werden jetzt auch gleich wichtig werden, denn in München gibt es seit kurzem Studenten, nämlich 1826 wurde die Uni von Landshut nach München verlegt. Aber jetzt mal zurück zu unserem Liebespaar. Ludwig versucht sie jetzt abzusichern. Sie bekommt ein Gehalt bezahlt, er schenkt ihr ein Haus, das teuer umgestaltet und eingerichtet wird. Und das Ganze kommt in der Öffentlichkeit nicht so besonders gut an. Also, dass sie sehr viele Zuwendungen bekommt, weil es ist ja auch schon so ein bisschen eine Phase der Krise auch. Also die Lebensmittelpreise zum Beispiel steigen und eigentlich geht es den Leuten tendenziell schlechter und deshalb kommt es eben nicht so gut an, dass der König da für seine Geliebte so viel Geld ausgibt. Und zwei Punkte führen jetzt aber zur Empörung. Und zwar zwei Forderungen, die sie hat. Sie möchte zum einen eingebürgert werden. Das ist deshalb für sie wichtig, weil sie könnte ihm momentan, weil sie hat ja nicht mal einen gültigen Pass als Lola Montez, sie könnte auch jederzeit ausgewiesen werden. Mhm. Und sie möchte gerne einen Adelstitel haben. Und im Laufe der Zeit versucht sie jetzt auch immer mehr politischen Einfluss zu nehmen. Und das ist interessant, weil das nervt den König. Sie versteht sich zwar nach einigen Monaten so als politische Beraterin von ihm, aber ihn nervt es eigentlich. Und schon nach kurzer Zeit beginnt jetzt die Geschichte um Lola Montez in München zu eskalieren. Sehr viele in dieser strengen katholischen Münchner Gesellschaft sind sehr skeptisch ihr gegenüber. Und einer von ihnen ist der Innenminister Karl von Abel und der Polizeichef Hans Pechmann. Die sehen jetzt ihre Aufgabe darin, Sitte und Moral so in München wiederherzustellen und wollen die Lola Montez loswerden. Sie löst dann mehrere Skandale aus, wenn sie zum Beispiel rauchend mit ihrer Dogge Turk durch München gezogen ist. Und sie bietet eben auch recht viel Angriffsfläche, weil sie ständig in den Medien ist. Und sie feiert eben auch abends sehr häufig Partys. Und der Plan, den der Innenminister und der Polizeichef jetzt haben, ist, sie haben sich einen Spitzel organisiert, nämlich die Crescentia Ganza. Und die ist eben viel mit der Lola Montez verkehrt. Die ist sehr nah an ihr dran und die soll jetzt bestätigen, dass sich Lola Montez wiederholt mit männlichen Leuten getroffen hat. Mhm. Und das macht sie auch, also sie bestätigt das, schreibt auch, es gibt dann auch so einen Bericht, wo sie eben bestätigt, dass es mehrfach Männerbesuch bei Lola Montez gab. Und entscheidend ist aber jetzt der Auftritt, den sie hinlegt. Also sie geht zum König, diese Frau Ganser wird also jetzt zum König vorgeschickt und sie legt so einen dramatischen Auftritt hin. Also sie wirft sich vor seine Füße und ruft, Eure Majestät sind betrogen. Und den König, den trifft es jetzt auch. Also es gibt so einen Tagebucheintrag, den er dann direkt danach macht, wo er schreibt: Seligkeit ist nicht für diese Erde. Ich war hier selig, aus meinem Himmel bin ich gestürzt. Das Unglaubliche ist geschehen. Die Jahre, die ich noch zu leben habe, während ich in erhebender Liebe zu verbringen. Es war ein Traum, ein warmer, schöner Traum, erst dahin. Es scheut sich der König, der 60-jährige Mann, nicht, dass Tränen ihm aus den Augen dringen, während er dies schreibt. Also
ganz schön dramatisch.
Genau, also das, diese Dramatik, muss man sagen, das ist auch typisch für die beiden. Also es ist auch so, dass beide sich, für beide ist es eine sehr große Liebesbekundung, dass sie sich gegenseitig, dass sie gegenseitig eifersüchtig sind. Und sie sind fast schon beleidigt miteinander, wenn der eine nicht eifersüchtig auf den anderen ist. Ich muss sagen, wenn man sich auch diese Tagebucheinträge sich anschaut, die beiden haben schon auch in dieser Beziehung das Drama so geliebt. Aber es ist jetzt so, der König will sich nochmal mit ihr treffen und bei diesem Treffen weist sie alle Vorwürfe zurück und der König glaubt ihr natürlich und jetzt verhärten sich die Fronten. Das hat nämlich jetzt die Beziehung zwischen den beiden gefestigt und sie nach außen eben noch so ein bisschen weiter abgeschottet. Und der Erste, der das zu spüren bekommt, ist der Polizeichef Pechmann, der wird nämlich jetzt nach Landshut versetzt. Abel, der Drahtzieher der Geschichte, kommt erstmal noch davon, aber das Münchner Magistrat hat ihre Einbürgerung verweigert. Und das war wichtig für sie, weil sie eben ihre neue Identität, also die Lola Montes, war ja amtlich eigentlich noch nicht beglaubigt. Und wie auch, also sie hatte ja auch keine Dokumente als Lola Montes bislang produziert. Sie war auch in dieser Zeit auch ständig in den Medien mit irgendwelchen Skandalen und Geschichten. Ob echt oder nicht, lässt sich jetzt eben nicht mehr sagen, aber es waren eben öfters welche, wo es um Ohrfeigen ging. Und sie schreibt dazu in ihrer Biografie auch den schönen Satz: Ich glaube, es gehört nicht zu den Staatsaktionen, jemandem eine Ohrfeige zu geben. Darüber nun sollte das Münchner Publikum empört sein, ja, lächerliche Farce. Also sie meinte so, ab und zu mal jemandem eine Ohrfeige geben kann jetzt wirklich nicht das Problem sein. Und ihre Einbürgerung wird jetzt zur Regierungskrise. Der Staatsrat, der trifft sich zu einer Sitzung und kommt zu dem Schluss, dass sie nicht entscheiden können, weil sie keinerlei Dokumente bekommen haben. Und das Einzige, was sie finden über die Lola Montes, sind ein Haufen Zeitungsberichte, wo sie nicht so gut wegkommt. Und ob sie jetzt so jemanden einbürgern können, das können sie nicht entscheiden. Der König ist stinksauer und sagt, in Bayern besteht das monarchische Prinzip, der König befiehlt und die Minister gehorchen. Und nachdem er eben so nach außen tritt, sagt der Außenminister, der die Einbürgerung hätte unterschreiben müssen, der tritt dann zurück. Und er schreibt ein Memorandum, das von den Ministern unterschrieben wird. Und in diesem Memorandum heißt es, ihr Nationalgefühl wäre auf das Tiefste verletzt, weil sich Bayern von einer Fremden regiert glaubt, deren Ruf in der öffentlichen Meinung gebrandmarkt ist. Und dadurch, dass dieses Memorandum, also der Außenminister tritt zurück, es gibt dieses Memorandum, das von allen Ministern unterschrieben wird. Und es kommt jetzt zum Showdown. Also es geht jetzt entweder das Kabinett oder Lola Montes. Und der König entscheidet sich für seine Geliebte und die Minister werden entlassen. Und das war Mitte Februar 1947. Das Ganze steigert sich aber noch ein bisschen weiter, nämlich am 1. März kommt es zum ersten öffentlichen Aufruhr. Ludwig versetzt einige Professoren, die sich kritisch äußern, in den Ruhestand. Und mehrere hundert Studenten versammeln sich jetzt am 1. März vor dem Haus eines dieser Professoren und ziehen dann auch zum Haus von Lola Montes. Und der König lässt sich davon nicht beirren, der geht dann auch hin und es fliegen dann Steine. Es gibt übrigens wieder eine Ohrfeigengeschichte. Sie soll am Fenster gestanden haben. Ein Offizier hat sie weggezogen, weil ein Stein geflogen ist und sie hat ihm dann eine Ohrfeige gegeben und gesagt, hier zieh mich nicht weg. Ich kann schon selber entscheiden, wann ich vom Fenster weggehe. Danach beruhigt sich die Lage für kurze Zeit. Sie geht inzwischen in der Residenz ein und aus, begleitet ihn auch auf seiner Sommerfrische 1847. Und eine Sache nervt ihn aber, und zwar, dass sie immer mehr politischen Einfluss nehmen will. Er schreibt einmal, eine Pompadour abzugeben wäre Lolitas Sache, aber ich bin kein Ludwig der 15. Der nächste Akt in dem Drama, der dreht sich dann um ihren Adelstitel. Also sie ist jetzt eingebürgert und sie möchte jetzt aber noch einen Adelstitel haben und die beiden überlegen sich, dass sie eine Gräfin werden sollen, nämlich die Gräfin Marie von Landsfeld. Und es gibt wieder Protest. Es ist jetzt kein direkter Zusammenhang zwischen dem Adelstitel und dem Rücktritt des Kabinetts, aber es ist tatsächlich so, das zweite Kabinett jetzt tritt zurück und am 29. November entlässt der König das Kabinett und bildet am 1. Dezember ein neues Kabinett, das jetzt als Lola-Ministerium bekannt wurde, unter dem Vorsitz von Ludwig von Oettingen-Wallerstein. Also wir haben jetzt inzwischen zweimal das Kabinett gewechselt. Wir haben jetzt sie ist eingebürgert, sie hat den Adelstitel. Also es läuft an sich eigentlich ganz gut. Aber
für sie, ja.
Genau.
nicht so sehr für Bayern, aber hey.
Die beiden schotten sich in ihrer Beziehung immer mehr zusammen und von außen wächst die Kritik, die wird immer größer. Und als ein Beispiel habe ich dazu mit rausgesucht, und zwar, was zu dem Zeitpunkt sehr häufig passiert in den Medien, dass so Spott- und Schmähgedichte erscheinen.
Ja.
Unter anderem eines, das fand ich besonders interessant, eines, das so im Vaterunser-Stil gemacht wurde, nennt sich Vaterunser-Kontrafaktur. Und das geht so: Lola Montes, leider noch die unsere, die du lebst bald in, bald um München, bald in China, bald in Sendling, die du das Volk nennst eine Kanaille und die du selbst eine Kanaille bist, du Verpesterin der Ruhe und Ordnung, der Sitte und Zucht, des Vertrauens und der Liebe, du Teufel ohne Hörner und Schweif, aber mit sonst allen Teufelskünsten und Attributen, du Babylonische, die nirgends sonst mehr leben kann, weil sie dich schon überall hinausgehauen, verwünscht sei dein Name, zerrissen dein Adelsbrief, verdammt bist du von den Guten und Schlechten, von Groß und Klein, von Nieder und Hoch. Also dieses Beispiel soll zeigen, die Stimmung war schon ziemlich gereizt.
Ja, ein bisschen.
Die Sache mit den Studenten, die hat sich dann noch weiter hochgeschaukelt, und zwar, ich habe ja schon gesagt, sie macht so des Öfteren Partys zu Hause, also was heißt des Öfteren, eigentlich relativ oft trifft sie sich eben mit unterschiedlichen Personen, und da wurde dann geraucht und getrunken und sie hat eben Geschichten erzählt. Sie hat sich dann getroffen mit Studenten der Verbindung Cor Palatia. Und die haben bei ihrem Haus recht ausgelassen gefeiert und sie haben mir dann irgendwann so eine Palatia-Kappe aufgesetzt. Und das war allerdings für die Verbindung ein No-Go. Also das ist nach außen gedrungen, dass das passiert ist. Und die da teilgenommen haben, sind dann aus der Verbindung geworfen worden. Und die aber bei ihr waren, die haben dann, also die rausgeworfen wurden, die haben dann eine neue Verbindung gegründet, nämlich die Alemannia. Und die Alemannia sind dann bekannt geworden als die Lola-Mannen, die weiterhin regelmäßig mit ihr gefeiert haben. Allerdings an der Uni nicht mehr so gut angekommen sind. Also die sind dann gemieden worden und die Alemannen, die hatten, die wurden dann eben auch geschnitten, so wie viele, die sich mit Lola Montes getroffen haben. Das muss man auch sagen. Mhm. Es war dann so, dass es quasi als in manchen Kreisen als nicht sehr besonders schicklich galt, sich mit ihr zu treffen. Es war dann zum Beispiel auch so, bei der Sommerfrische wollte sich der König mit seinem Sohn treffen, dem Maximilian. Und der hat dann gesagt, na, bitte nicht, wenn die Lola Montes mit dabei ist, weil ich will quasi nicht mit ihr gesehen werden.
Oh je.
Und das ist eben ganz häufig passiert.
Das ist dann schon arg, oder?
Ja, also diese gesellschaftliche Ächtung war schon, glaube ich, auch ein Problem dieser Polarisierung, die mit ihr einhergeht. Also entweder die Leute haben sie eben sozusagen gehasst oder sie haben sich eben, waren so ein Stück weit ihr verfallen. Dazwischen gab es quasi wenig.
Kein Mittelweg.
Genau. Aha. Und mit einem dieser Burschenschafter hat sie dann auch eine Affäre zu diesem Zeitpunkt, was der König dann auch später erfahren wird. Und die Beziehung aber mit dem König bekommt jetzt insgesamt auch schon so die ersten Risse. Und wir kommen jetzt schon zum großen Finale, was die Münchner Zeit angeht. Am 7. Februar kommt es zu Krawallen an der Uni, was mit Anfeindungen an die Alemannia zu tun hat. Es ist nämlich so, dass wenn jemand von der Alemannia einen Hörsaal betritt, dann gehen die anderen raus und so. Und es kommt dann wohl zu einer Schlägerei und die Alemannia beschwert sich. Und so kommt es dann irgendwann zu Krawallen an der Uni und das steigert sich dann und in den nächsten Tagen demonstrieren dann 3000 Studenten. Und als dann Lola Montes da auch vorbeiguckt und sich das anschaut, kommt es zum Tumult. Sie stürzen sich auf Lola Montes, schmeißen Steine nach ihr und Pferdeäpfel und sie muss dann so fliehen. Der König, was glaubst du, wie reagiert er?
Zurückhaltend wahrscheinlich.
Der König schließt die Uni und sagt, für den Rest des Wintersemesters und Sommersemesters ist die Uni zu und die Studenten haben 48 Stunden Zeit, die Stadt zu verlassen.
Nicht so zurückhaltend.
Genau, nicht zurückhaltend. Und daraufhin eskaliert natürlich die Situation noch viel mehr.
Ja.
Es versammeln sich nämlich jetzt über 1000 Bürger vor der Residenz, die Unischließung nicht hinnehmen wollen und die jetzt im Laufe der Verhandlungen noch eine weitere Forderung haben, nämlich Lola Montes soll die Stadt verlassen. Am 11. Februar versammelt sich wieder eine große Menge vor der Residenz mit dem Gesuch und diesmal mit der Drohung, sie würden sich jetzt bewaffnen und Lola Montes selber aus der Stadt werfen.
Oi.
Der Kriegsminister sagt dann zum König, sollten Ihre Majestät auf die Idee kommen, mit der Armee gegen die Leute vorzugehen, dann nur über meine Leiche. Und nicht im übertragenen Sinne, also er sagt, er droht sich zu erschießen, wenn der König mit der Armee da kommen würde. Der König sagt dann, okay, dann mach mal die Uni wieder auf. Und das wird den Leuten verkündet, aber gleichzeitig auch, dass Lula Montes die Stadt verlassen wird. Und sie gehen dann, ziehen dann zum Haus von Lula Montes und sie weigert sich aber und sagt, sie wird in München bleiben. Dann wird aber das Haus gestürmt und es kommt eben zu mehr Aufruhr und sie ist dann tatsächlich geflohen aus der Stadt. Sie wollte sich dann mit dem König in Lausanne wieder treffen, aber eben erstmal abwarten, bis sich die Wogen wieder geglättet haben. Allerdings die politische Entwicklung danach ist jetzt nicht so, dass sich die Wogen glätten. Ganz im Gegenteil, jetzt beginnt nämlich die Revolution. Die Ereignisse überschlagen sich jetzt in den nächsten Tagen. Also nochmal zurück, am 11. Februar flieht Lula Montes aus der Stadt. Und am 23. Februar kam es in Frankreich zum Umsturz. König Louis-Philippe dankt ab und es passiert, was die restaurativen Kräfte schon länger befürchten, nämlich, dass das nationalliberale Bürgertum jetzt auch den Aufstand wagt. Mhm. Und es kommt dann zu Aufständen im gesamten deutschsprachigen Raum. Und zwar geht es in München am 2. März los mit Unruhen und die stellen dann die sogenannten Märzforderungen. Das ist ein umfangreiches Forderungspaket, unter anderem Pressefreiheit, öffentliche Gerichtsverfahren, eine Volksvertretung, Vereidigung des Militärs auf die Verfassung, ein neues Militärgesetz und so weiter. Und es gab aber, man muss schon sagen, mehr Gründe für den Unmut. Also es war jetzt nicht nur dieses politische, dieses nationalliberale Bürgertum, das da aufbegehrt hat, sondern es waren zu dem Zeitpunkt, es gab Missernten, die zu hohen Lebensmittelpreisen geführt haben, zum Beispiel. Die Lula Montes-Geschichte war in München auch nochmal so ein Aufreger. Also da hat schon mehr dazu beigetragen für diese Revolution.
Aha.
Wobei man sich natürlich fragen muss in München, ob es tatsächlich eine Revolution war, weil der Ludwig weigert sich zwar zunächst, unterschreibt dann aber die Forderungen und so verläuft die Revolution in Bayern halt unblutig und der König bleibt auch erstmal. Anders als andernorts, also wenn man sich Wien und Berlin zum Beispiel anschaut, der Metternich muss aus Wien fliehen, in Berlin gibt es Barrikadenkämpfe, also da geht es schon deutlich härter zu.
Ja.
Der König allerdings ist mit der Entwicklung wahnsinnig unzufrieden. Also dass er da unterschrieben hat zum Beispiel, da fühlt er sich so ein bisschen von seinen Ministern diktiert. Und die Krise ist ja an sich eigentlich jetzt mehr oder weniger beseitigt. Also die öffentliche Meinung nach den Zugeständnissen war jetzt wieder gut. Also die Leute standen hinter dem Monarchen und eigentlich hat jetzt auch niemand seine Absetzung gefordert. Zu der wäre es jetzt auch eigentlich gar nicht gekommen. Aber er verzichtet dann nur wenige Tage später, am 20. März 1848, auf den Thron. Und dankt ab und sein Sohn übernimmt. Es gibt so einen Tagebucheintrag von ihm, der so ein bisschen erklärt, warum er so unzufrieden war damit, dass er auf diese Forderungen eingegangen ist. Forderungen, die ihm sozusagen sein Minister Oettingen Wallerstein halt vorgelegt hat, die er dann halt unterschrieben hat. Und er schreibt dann in sein Tagebuch, ein Theaterkönig, eine Unterschreibmaschine zu sein, war meiner Natur zuwider. Also er will keiner sein, der einfach nur da sitzt und das macht, was alle von ihm verlangen.
Ja.
Wenn dann will
so
er schon
den Stempel, so Rubberstampen.
Genau. Wenn er will, er schon wirklich König sein und nicht nur so.
Ja.
Lula Montes landet erstmal am Genfer See, wo sie ein Haus bezieht und dort nicht nur Partys feiert, sondern jede Menge Geld verbrennt. Also der Ludwig schickt ihr Geld und beide beteuern sich immer noch ihre Liebe. Und er will auch zu ihr fahren, aber sein Nachfolger, ich habe schon gesagt, sein Sohn Maximilian II., der erlaubt ihm das nicht und sagt, nee, du kannst dich jetzt nicht mit Lula Montes treffen, das bringt unsere Dynastie nur in Gefahr. Und so bleibt es bei den Briefen und bei dem Geld, das ihr immerhin noch immer noch weiterschickt. Sie lässt sich zum Beispiel die Möbel aus München schicken und das waren 56 Kisten mit mehr als 8 Tonnen. Er schickt ihr auch regelmäßig weiterhin Geld, um ihre Schulden zu bezahlen und das ist echt interessant, weil er schreibt dann auch irgendwie, er versteht gar nicht, wie das sein kann, dass man so viel Schulden machen kann auf so kurze Zeit und so, es kommt quasi ständig irgendwie so, hey, das Hotel muss bezahlt werden und hier gibt es noch Geld und er zahlt einfach fleißig. Und er hat sich danach ausgerechnet, wie viel er in diesen 2 Jahren für sie ausgegeben hat und es waren 160.000 Gulden und umgerechnet in heutige Kaufkraft entspricht das ungefähr 3,5 Millionen Euro.
Ja, das ist kräftig.
Das ist nicht so ganz wenig, ja.
Ja.
Das hatte aber, also seine Zahlungen hatten aber jetzt bald auch ein Ende, denn Ludwig, ich habe das schon angedeutet, dass er erfährt von einem dieser Burschenschafter, das war der Elias Peißner, von dem erfährt er dann, dass die beiden eine Affäre hatten zu dem Zeitpunkt, also dass die beiden vorher schon eine Affäre hatten. Und zwar, und nicht nur mit ihm, auch mit einem weiteren Alemannen. Und Wie das zustande kommt, ist auch ganz interessant. Der Peißner, der hat nämlich sich an den König gewandt und hat gesagt, ob er denn von ihm Unterstützung haben könnte für die Weiterführung seines Studiums, bräuchte er Geld. Und der König sagt, ja, du kannst 600 Gulden haben. Im Gegenzug verlange ich aber die Wahrheit und alle Einzelheiten, was zwischen dir und Lula Montes gelaufen ist. Mhm. Und daher verrät er das. Und ein weiteres Problem, das Ludwig hatte, war, er war jetzt nicht mehr König. Das heißt, alle Ausgaben, die er hatte, musste er auch quasi von der Kammer auch unterschreiben lassen. Mhm. Der konnte jetzt nicht einfach mehr so Geld um sich werfen. Ja, Lula Montes kommt dann erstmal nach London zurück, heiratet dann einen weiteren Mann, nämlich den George Trafford Heald. Der war gerade mal 21 Jahre alt und auch ein Leutnant. Und sie fragt auch vorher den Ludwig um Erlaubnis. Also sie schreibt ihm und sagt also, sie hätte gern weiterhin 20.000 Gulden im Jahr und würde aber seine Erlaubnis gerne haben, um zu heiraten. Sie wartet dann aber sein Einverständnis gar nicht ab, sondern heiratet dann trotzdem einige Tage später und er erfährt dann davon aus der Zeitung und ist ziemlich vor den Kopf gestoßen. Die Heirat war aber auch aus einem anderen Grund eine schlechte Idee. Wie du dich erinnern kannst, an meinem kurzen Exkurs zur Geschichte der Ehe, war sie ja eigentlich zwar geschieden, durfte aber nicht weiter heiraten, weil sie hatte nur eine Trennung von Tisch und Bett. Mhm. Und das bringt ja jetzt einen Bigamie-Prozess ein. Angezettelt durch Susanna Heald, die Tante ihres jungen Ehemannes, die das gar nicht gut fand, dass der sich mit Lula Montes einlässt. Ah. Und ihr wurde das jetzt zu heiß, weil eine Gefängnisstrafe gedroht hat und deshalb ist sie mit ihrem Mann dann nach Frankreich gegangen. Aber schon 1850, also nur kurze Zeit später, geht zurück nach London und Ludwig richtet ihr dann aus, dass nichts mehr von ihm kommen wird. Ludwig war eben inzwischen auch schon... Also Ludwigs Liebe war inzwischen schon einigermaßen erkaltet und er wollte ihm auch nicht nur einfach nur Geld schicken.
Naheliegend. Ist ja ein bisschen einseitige Beziehung auch zu jenem Zeitpunkt, oder?
Absolut. Also zu dem Zeitpunkt ging es wirklich nur noch, bitte kannst du mir Geld schicken. Und es sind so, er schreibt ihr so Briefe, so ma, er hat abgedankt und es tut ihm so weh und er zieht jetzt die Residenz und alles irgendwie ist anders. Und sie geht überhaupt nicht drauf ein und sagt nur, hey, kannst du mir Geld schicken? Ich brauche hier noch und da noch.
Shit. Ja, das ist ungut.
Wo sie dann Briefkontakt haben, ist, dass sie schreibt, du musst mir nicht monatlich was oder jährlich was schicken. Es reicht, wenn du mir einmal noch einen größeren Betrag schickst und dafür schicke ich dir auch deine Briefe und die werde ich dann nicht veröffentlichen. Und das war dann so ein bisschen ein Erpressungsversuch,
ja.
der auch gar nicht so gut ankam.
Ja, das glaube ich.
Und das heißt, zu diesem Zeitpunkt kommt jetzt auch kein Geld mehr von Ludwig, es kommt kein Geld mehr von beiden Ehemännern. Und jetzt passiert das, was sie ganz am Anfang schon mal gemacht hat, als sie mit dem Rücken zur Wand gestanden ist und kein Geld hatte.
Sie wird zu einer belgischen Tänzerin.
Sie bleibt spanische Tänzerin, aber sie erfindet sich nochmal neu und startet eine neue Karriere, wieder als Tänzerin. Zunächst mal mit Auftritten in Europa und ab 1851 dann in den USA. Und besonders bekannt ist sie dann geworden mit dem sogenannten Spinnentanz, den sie unter anderem am Broadway in New York dann aufgeführt hat. Am Broadway zum Beispiel war eine Woche geplant, aber 3 Wochen lang war die Show ausverkauft. Und kannst du dir vorstellen, wie der Spinnentanz ausgeschaut hat?
Also ich nehme mal an, dass sie wahrscheinlich nur in ein Netz gehüllt war.
Ah, nee, gute Idee, aber es war anders. Sie war schon... in einem Kleid gekleidet, aber das Thema des Tanzes war, dass sie Spinnen zertritt, die auf sie niedergefallen waren und Spinnen, die sich in ihren Kleidern versteckt haben und sie hat eben dann so getan, als würde sie in ihren Kleidern nach Spinnen suchen und würde dann die Spinnen zertreten. Ein großer Erfolg wurde dann das Stück, das sie geschrieben hat, ein Dokumentarstück Lula Montes in Bavaria und da hat sie sich selbst gespielt. Da hat sie sich eben auch erstmals als Schauspielerin profilieren können. Und es war deshalb auch notwendig, weil in den USA war es so, dass man von ihr verlangt hat, dass sie ganze Abende gestaltet und ganze Abende füllt. Also für die war es nicht okay, dass man dann einfach nur so ein paar Tänze aufführt, so zwischen den Stücken. Und deshalb gab es eben dann irgendwann dieses Stück Lula Montes in Bavaria und das Stück ist sehr gut angekommen und sie hat eben dann auch als Schauspielerin dort sich gut verkauft. Und was arg ist an diesem Stück Lula Montes in Bavaria, es gibt kein Manuskript, das überliefert ist. Und das lässt sich heutzutage nur noch aus Kritiken rekonstruieren, was versucht wird. Und jetzt ist es quasi so, dass Lula Montes sich als ernsthafte Schauspielerin etabliert hat. Sie reist jetzt nach Kalifornien. Er lebt dann auch für 2 Jahre im Grass Valley. Das war so ein kleiner Ort in den Bergen von Nevada, wo es eine große Goldmine gab. Und sie heiratete dann nochmal und ab 1855 startet sie dann nochmal eine Tournee. Diesmal reist sie durch Australien und es ist wieder ein großer Erfolg. Also sie füllt auch so die großen Säle in vielen Städten in Australien. Und nach dieser Tournee beendet sie ihre Schauspiel- und Tanzkarriere. Und weil ich vorhin gesagt habe, sie erfindet sich neu, das ist natürlich ein bisschen übertrieben, weil sie halt trotzdem weiterhin getanzt und geschauspielert. Aber jetzt erfindet sie sich wirklich nochmal neu. Nämlich ab 1857 wird sie Vortragsreisende. Sie schreibt Vorträge und geht dann eben, tourt dann eben und hält dann Vorträge zu ganz unterschiedlichen Themen. Und damit ist sie sehr erfolgreich. Und 1861 ist sie dann in New York gestorben. Und auf ihrem Grabstein stand dann Miss Eliza Gilbert. Und sie ist eben nicht mal 40 Jahre alt geworden, aber hat in dieser Zeit einfach ein wahnsinnig spektakuläres Leben gehabt, wo sie den Großteil auf Reisen verbracht hat, auf mehreren Kontinenten gelebt hat. Und eine der bekanntesten Frauen des 19. Jahrhunderts war.
Sehr spannend. Was ich mich ja jetzt zuerst einmal frage, ist, woran ist sie gestorben?
An einer Lungenentzündung, nachdem sie kurz vorher einen Schlaganfall hatte.
Also sie hat ihr Lebenswandel war wahrscheinlich auch nicht der wie soll ich sagen, der gesündeste.
Ja, oder? Vermutlich. Ich glaube, sie hat viel getrunken, es gab viel zu rauchen und das, glaube ich, hat nicht gut getan.
Es gab viel zu rauchen. Ja, das glaube ich. Ja, ist sehr spannend. Was mir das, also eine der Sachen, die mir eingefallen ist, als du gesagt hast, dass sie dann zu einer Vortragsreisenden wird und alle möglichen Themen abdeckt. Das erinnert mich so ein bisschen an diese Ratgeber so im Internet, die so sagen, ja, wenn du irgendwie Geld machen willst, dann veröffentliche ein E-Book. Ja. Ja. So ungeachtet der Tatsache, dass du vielleicht gar nichts hast, was du wirklich in dieses E-Book schreiben kannst, was von Wert ist oder so, ja. Ja. Und so ähnlich ist es bei ihr. Sie wird dann Vortragsreisen. Ja. Das wird sich schon irgendwas finden, was sie vortragen kann. Und offenbar war das auch der Fall, ja.
Genau, ja. Also sie hat dann auch das Ganze dann auch als Bücher veröffentlicht und so. Also sie hat ihr auch viel zu erzählen. Was auffällt, ist, dass sie später in zahlreichen Filmen und Büchern vorkommt. Also es gibt ganz viele Bücher über sie, Filme über sie, auch Filme, wo sie so ein bisschen als Role Model genommen wird für das, was man so als femme fatale nennt. Also ganz viele so Stereotype werden eben mit aufgegriffen. Unter anderem zum Beispiel, du kennst doch bestimmt Der blaue Engel von, wo Marlene Dietrich mitspielt.
Ja.
Da spielt sie die Varietésängerin Lola Lola.
Ah.
Und also das ist eben kein Zufall eben, dass sowas eben immer vorkommt, dass man eben da Anleihen von ihr nimmt und die somit in diese Popkultur bringt.
Ja, na, ich meine, es ist ja schon recht beeindruckend, der Werdegang, oder?
Ja, das ist ein Wahnsinn. Also von Indien über, also ständig irgendwie unterwegs und überall auf der Welt, letztlich auf mehreren Kontinenten gelebt und überall auch Erfolg und
zumindest überzeugend genug, um zum Beispiel einen Ex-König dazu zu bringen, jahrelang weiterhin Geld zu schicken.
Das stimmt, ja.
Auch wenn's irgendwie schon mit jemand anderem verheiratet bist.
Ich habe ja dieses Buch schon erwähnt, diese Biografie über sie, die da heißt, ich habe dem starken Geschlecht überall den Fehdehandschuh hingeworfen. Und dieses Zitat geht übrigens noch weiter, das geht nämlich so, ich habe dem starken Geschlecht überall den Fehdehandschuh hingeworfen und ihm gezeigt, wie wenig Rechte es hat, sich in moralischer Hinsicht über uns Frauen zu erheben. Und jetzt könnte man vielleicht auf die Idee kommen, dass sie auch so eine Mitstreiterin war im Kampf um Frauenrechte.
Ja.
Und das sieht aber nicht so aus. Also sie war schon auch eine, die sich eben für ein selbstbestimmtes Leben eingesetzt hat, die das aber nicht auf so eine Metaebene geholt hat, dass sie eben auch für andere Frauen gekämpft hätte, sondern ihr ging es darum, dass sie als selbstständige Unternehmerin überlebt hat und ihre eigenen Interessen durchgesetzt hat.
Ja, also was du jetzt erzählt hast, das klingt eher so, als wäre sie weniger an strukturellen Veränderungen interessiert, sondern einfach daran, dass es für sie funktioniert.
Genau. Also man kann,
das hat sie ja auch geschafft, ganz gut.
Genau, das hat super funktioniert. Und insofern kann man vielleicht sagen, sie hat dadurch Vorbildwirkung gehabt, weil sie hat eben gezeigt, dass man es eben kann oder dass es möglich ist als Frau. Aber sie hat sich eben nicht eben um strukturelle Probleme gekümmert.
Ja. Yeah.
Insofern also, glaube ich, was man sich schon klar machen muss, ist, dass diese Biografie Mitte des 19. Jahrhunderts einfach auch eine wahnsinnig außergewöhnliche ist.
Ich meine, was für mich vorhin so verwunderlich war, wie du das so gesagt hast, sie erfindet sich neu und dann geht sie nach Amerika. Also ich glaube, die hat ziemlich viele Stationen in ihren 40 Jahren durchgelaufen, die wahrscheinlich drei Menschenleben irgendwie sein könnten.
Ja, ja voll, ja.
Wenn man so ein bisschen ausbreitet. Ich meine, ja, abgesehen von den Dingen, die sowieso recht speziell sind, wie zum Beispiel Affäre mit einem König zu haben und dann mehr oder weniger auch einen ziemlichen Anteil daran zu haben, dass er zurücktritt. Spannende Geschichte, Daniel. Du hast gesagt, du hast keinen Hinweis gekriegt, oder?
Genau, nee.
Sehr gut. Kann ich es halt nicht mehr machen. Also, Entschuldigung an Jens, Florian und Andreas, die mir das geschickt haben. tja, jetzt haben wir eine Folge und du hast es gemacht. Sicherlich hätte ich es nicht besser machen können.
Sehr schön.
Gut, hast du noch was hinzuzufügen oder sollen wir zum nächsten Teil übergehen?
Na, gehen wir zum nächsten Teil über und machen einen Feedback-Hinweis-Blog.
Gut. Feedback-Hinweis-Blog. Wer uns Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann das per E-Mail machen, feedback@geschichte.fm oder auf unserer Website geschichte.fm. Auf Twitter sind wir auch, da ist unser Name Geschichte.fm. Auf Facebook findet man uns auch, auf Spotify kann man uns auch hören, kann uns dort auch folgen. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und solche Dinge, kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.io oder einfach grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann.
Außerdem gibt es die Möglichkeit, diesen Podcast auch werbefrei zu hören. Und zwar könnt ihr dafür bei Steady einen Feed für 4 Euro im Monat kaufen. Ihr findet das Ganze unter geschichte.fm/steady. Da bekommt ihr dann den Feed mit den Folgen jeweils ohne Werbung. Und die kommen eben auch dann Mittwochvormittag wie die andere Folge, wie die Folge mit Werbung auch, aber eben ohne Werbung. Und es gibt auch weiterhin die Möglichkeit, uns auch auf anderen Wegen zu unterstützen. Und wir freuen uns über alle, die uns ein bisschen was in den Hut werfen. Alle Möglichkeiten, die ihr dazu habt, findet ihr auf der Webseite. Und wir haben auch den Link dazu in den Shownotes jeder Folge. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Robert, Jascha, Christian, Markus, Paul, Tom, Julia, Tobias, Iris, Tim, Victoria, Sandra, Sascha, Christoph, Steffi, Katrin, Alissa, Julian, Daniel, Sören, Ute, Sibylle, Isabel, Arndt, Christian, Annika, Magdalena, Clarissa, Christine, Mike, Florian, Jonas, Gunnar, Dennis, Jenny, Mirza, Martin, André, Marion, Elisabeth, Lena, Silas und Kai. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Bevor wir enden, habe ich noch eine Sache, die ich als Feedback gerne loswerden würde. Und zwar vielen, vielen Dank an alle, die momentan uns auch Hinweise schicken. Das ist momentan sehr viel. Und ihr habt es auch mitbekommen jetzt, dass allein 3 Leute Richard diese Geschichte mit Lula Montes geschickt hat. Wir machen ja auch mittlerweile relativ viele auch Geschichten von den Hinweisen, die wir bekommen. Aber es kommt eben viel zu viel, was wir tatsächlich da noch umsetzen könnten. Aber ich wollte nur sagen, trotzdem schickt uns weiter Ideen. Das macht sehr viel Spaß, auch die durchzuschauen und da zu recherchieren. Und es kommen natürlich auch viele Geschichten von den Sachen, die ihr uns schickt, aber ja, wir können leider nicht alle machen. Dazu fehlen die Wochen. Ja, dann würde ich sagen, Richard, gibt's noch was oder sollen wir dem einen das letzte Wort geben, das auch sonst immer hat?
Ich glaube, jetzt geben wir ihm das letzte Wort, das immer hat. Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.